The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist nämlich Mittwoch, und zwar Mittwoch, der 6. Juli.
Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor. Nicht nur in die umkämpften Separatistengebiete im Osten. Angriffe wurden aus Mariupol, vom Grenzgebiet im Osten und aus Charkiw gemeldet. Aber auch aus der Hauptstadt Kiew und aus Lviv im Westen des Landes.
Als am 24. Februar der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, war Deutschland und war Europa in Alarmbereitschaft versetzt. Die ukrainischen Soldaten kämpfen seither in ihrem Land gegen die russischen Truppen und für ihre Freiheit. Ein ukrainischer Kämpfer, sein Name ist Andrei Melnik, ist allerdings nicht in der Ukraine stationiert, sondern hier bei uns in Deutschland.
Man muss leider diesen Tag, den 24. Februar, 22 schon sehr ernst nehmen als das Datum eines Dritten Weltkrieges.
Der Botschafter kämpft seit Ende Februar mit dem für ihn zur Verfügung stehenden Mitteln, vor allem mit dem Wort. Das ist seine schwere Waffe, denn er beherrscht das Wort, auch das böse Wort.
Ich würde sagen, er ist sogar vielleicht schlimmer als Hitler, denn seine Zielsetzung ist noch perfider, viel perfider als die von Hitler. Und das, was wir innerhalb eines Monats in der Ukraine gesehen haben. Ich glaube, man sollte sich schon auf das Schlimme einstellen und bereit sein.
Aber er kämpft nicht nur gegen Putin. Er kämpft auch gegen die, die nicht entschlossen genug gegen Putin vorgehen. Also kämpft er gegen Merkel, Scholz, Steinmeier, das Establishment der Regierung und ihrer Vorgängerin. Das sorgt nicht immer und nicht bei allen für gute Laune.
Und viele Politiker hier sind auch gute Märchenerzähler. Und Menschen glauben, okay, alles ist gut, alles ist unter Kontrolle. Wir können uns zurücklehnen und das Leben genießen. Und da wird schon gekümmert um die Themen.
Die von Deutschland und der EU verhängten Sanktionen gegen Russland gehen ihm nicht weit genug. Er möchte mehr.
Spätestens morgen ist es an der Zeit, dass man auch diese schärfste Waffe, diese Importstopp für Energieträger aus Russland benutzt.
All die Appelle, Mahnungen und Bitten haben nicht immer zum gewünschten Erfolg geführt. Als er im Mai Olaf Scholz als beleidigte Leberwurst bezeichnete, weil Scholz seine Reise nach Kiew abgesagt hatte, spätestens ab da hatte Melnik einen Großteil der Bundesregierung verloren. Den Rat des ehemaligen deutschen Botschafters in China zur gedämpften Tonart des Diplomaten, diesen Rat hat Melnik geflissentlich überhört.
Kommunikationsfähigkeit ist ungeheuer wichtig. Sie müssen zuhören können und Sie müssen mit Menschen reden können. Sie müssen auf unterschiedliche Menschentypen eingehen können.
Jetzt scheinen die Tage von Melnik gezählt, zumindest die Tage in Berlin. Er soll bald ins ukrainische Außenministerium wechseln. Dann kommt ein neuer Botschafter, wahrscheinlich ein Diplomat. Aber vielleicht wäre das ja gar nicht so gut. Melnik hat überzogen, na klar. Aber er hat zugleich doch auch die Rolle des Botschafters neu definiert. Leidenschaftlicher, klarer, kantiger. Er hat uns an- und aufgeregt. Er hat von der Meinungsfreiheit, die in seinem Land jetzt bedroht ist, durch die Russen bedroht ist, so richtig Gebrauch gemacht. Aber dafür ist die Meinungsfreiheit doch da. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit dem Luftfahrtexperten Heinrich Groß-Bongardt und mit dem Cockpit-Vorstand und Piloten Matthias Bayer. Wir sprechen über das aktuelle Flugchaos in Deutschland.
Ja, damit müssen wir zurechtkommen. Da müssen wir uns alle ein dickes Fell anschaffen, dass wir mit dieser Situation klarkommen können.
Die Szenen, die sich da gerade abspielen, und da stehen also Mitarbeiterinnen gestressten, erbosten Passagieren gegenüber, dienen da als Puffer, das ist schon etwas, das geht, glaube ich, sehr stark an die Nerven und das geht an die Substanz.
Mein Kollege Michael Bröker begrüßt den neuen Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages zu Gast im Podcast-Studio. Peter Adrian sein Name, und mit ihm spricht er über den drohenden Gasnotstand. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weißbach berichten über insolvente Fluglinien und über schlechte Zeiten für den Euro. Außerdem, wir erinnern uns an eine Zufallsbegegnung. Eine Zufallsbegegnung, die die Welt der Popmusik bis heute verändert hat. Und wir freuen uns. Und zwar freuen wir uns über den leidenschaftlichsten Sportkommentator, den das deutsche Fernsehen zu bieten hat. Vorsicht, Tränen. Der Chef der Lufthansa, Carsten Spohr, schaute vor einem Monat beim FAZ-Kongress auf die Corona-Pandemie zurück und stellte nochmal fest, dass das
ein brutaler Einschnitt war. Bei uns in der Tat ja kurz vor der Insolvenz. Aber irgendwann wird man darauf zurückschauen und sagen, es hat die Erfolgsstory der Lufthansa nicht nachhaltig verändert.
Naja, von Erfolgsstory würde ich eher nicht sprechen. Das Fliegen gehört im Moment jedenfalls in die Kategorie Abenteuerroman. Das, was sich an den deutschen Flughäfen abspielt, ist dramatisch. Der WDR hat die Stimmen der Verzweifelten eingefangen.
Hier ist das reine Chaos.
Der Flug ist gecancelt worden, also stehen wir hier und wissen nicht weiter.
Unterwegs schrieben sie schon mal 2 Stunden später, habe ich gedacht, naja, okay, aber eben im Parkhaus annulliert.
Zustände, da fallen mir einfach keine Wörter ein.
Die Worte dürften dem Aufsichtsrat der Lufthansa heute in den Ohren klingen. Der Vorstandsvorsitzende Spohr wird sich bei einer Sondersitzung des Aufsichtsrates nämlich verantworten müssen. Vielleicht seinen eigenen Teil der Schuld zugeben, zumindest thematisieren. Aber wer eigentlich trägt die Schuld an diesem Desaster, an den riesigen Schlangen, den fehlenden Gepäckstücken, den angekommenen oder auch nicht angekommenen Maschinen? Auf jeden Fall ja nicht der Lufthansa-Chef allein. Dazu habe ich den Luftfahrtexperten Heinrich Groß-Bongardt befragt. Der arbeitet als Berater für diverseste Luftfahrtunternehmen und war früher Kommunikationschef der Boeing. Einen schönen guten Morgen, Herr Groß-Bongardt.
Schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Wenn ein solcher Flugbetrieb so chaotisch abläuft wie derzeit in Deutschland, dann sind da viele Beteiligte zu nennen. Lassen Sie uns das gemeinsam einmal abschichten. Welche Schuld, welche Verantwortung trifft den Vorstand der Lufthansa?
Den Vorstand der Lufthansa trifft insofern eine Verantwortung, als sie in der Krise stark runtergefahren haben, auch die Ausbildung, das Training runtergefahren haben, Mitarbeiter entlassen haben, über ein Maß hinaus, wie es einem schnellen Wiederanstieg, den wir jetzt gesehen haben in der Passagiernachfrage, zuträglich gewesen werden. Ein Beispiel, Flugbegleiter. Flugbegleiter müssen regelmäßig auch Trainings absolvieren, damit sie auf einem bestimmten Flugzeugtyp, also auf einem Airbus A320 oder auf einer A350, überhaupt fliegen dürfen, eingesetzt werden dürfen. Das hat man in der Krise runtergefahren. Da hat man diese Trainings nicht gemacht, weil die kosten natürlich auch Geld und die hätten während Arbeitszeit gewesen, während der Kurzarbeit. Und das fällt der Lufthansa jetzt auf die Füße zum Beispiel, weil es eben diese trainierten Flugbegleiter nicht gibt und damit der Pool an verfügbarem Personal viel zu klein ist.
Gleichzeitig ist der Krankenstand hoch, hören wir aus der Lufthansa, unterschiedlich nach Cockpitkabine und besonders hoch beim Bodenpersonal. Hat das was zu tun, würden Sie sagen, mit Covid oder mit den Arbeitsbedingungen oder mit beidem?
Ich denke, das hat mit beidem zu tun. Covid spielt sicherlich eine ganz große Rolle. Aber beispielsweise beim Bodenpersonal, bei dem Personal in den Schaltern, das kann man nachvollziehen. Die Szenen, die sich da gerade abspielen, und da stehen also Mitarbeiterinnen gestressten, erbosten Passagieren gegenüber, müssen unter Druck da die Dinge ausmerzen, die nicht funktionieren. Das Ausgleichen dienen da als Puffer. Das ist schon etwas, das geht, glaube ich, sehr stark an die Nerven und das geht an die Substanz. Da kann ich schon verstehen, dass da auch Krankenstände daraus resultieren.
Viele Passagiere schreiben das Ganze den Fluggesellschaften zu. Dabei ist ein guter Teil der Verantwortung auch bei den Flughafengesellschaften. Fraport zum Beispiel in Frankfurt, größter Arbeitgeber in Hessen. Wo sehen Sie die Verantwortlichkeit bei den Flughafenbetreibern?
Bei den Flughafenbetreibern ist schon vor vielen Jahren, glaube ich, etwas falsch gelaufen, ganz grundlegend. Man hat viele Aufgaben, die früher Bestandteil der Flughafenarbeit waren, die hat man ausgelagert an Dienstleister. Das ist eine Vorschrift der EU, um Wettbewerb zu schaffen auf dem Vorfeld, bei der Abfertigung der Koffer, beim Check-in etc. etc. Und diese Verträge sind abgeschlossen worden unter der Maßgabe niedrige Kosten. Es soll natürlich Fliegen immer billiger werden, damit mehr Menschen sich das leisten können. Und das Wachstum, was wir gesehen haben, weitergehen. Das ist uns allen, den Passagieren, wie auch dem Flughafen und den Airlines, ja schon vor der Krise 2018 auf die Füße gefallen. Da haben wir ja schon Krisengipfel unter Herrn Scheuer gesehen, weil wir in den Sommerferien ein Chaos hatten, weil die Flughäfen und die Fluggesellschaften das nicht bewältigt haben. Da war das Problem vor allem am Boden. So, das wiederholt sich jetzt, weil natürlich diese Probleme, dass ich viele verschiedene Dienstleister zu koordinieren habe, ohne dass es eine zentrale Steuerungsmöglichkeit gibt, dieses Problem besteht weiter.
Verstehe. Und last but not least sind wir damit beim Staat gelandet, der ja für einen Gutteil der Sicherheitskontrollen, sprich Polizei, zuständig ist, aber insbesondere auch für die Fluglotsen. Also welche Verantwortung trifft Ihrer Meinung nach den Staat?
Der Staat hat sicherlich eine große Verantwortung bei den Sicherheitskontrollen. Die hat man ausgelagert an Dienstleister, ohne so etwas zu treffen wie Service Level Agreements. Das auch da wurde, insbesondere da wurde vergeben nach öffentlichem Vergaberecht aufgrund des niedrigsten Preises. Die Qualität, die Schulung, die Arbeitsbedingungen dieser Mitarbeiter, die haben keine Rolle gespielt. So, und da entstehen jetzt an der Stelle Engpässe.
Aber ich entnehme Ihren Schilderungen, dass die Ursachen so ineinander verhakt sind, dass es keine schnelle Linderung geben wird, richtig?
Jedes Versprechen auf schnelle Linderung geht an der Realität vorbei, ist schlichtweg unerfüllbar. Das ganze System ist extrem komplex, das ist ein so komplexes Räderwerk und die Probleme, die wir sehen, sind, ich sagte ja schon, wir haben auch 2018 schon zu normalen Zeiten Chaos gehabt. Diese Probleme sind systemisch und müssen systemisch gelöst werden.
Herr Großbonker, dann bedanke ich mich für diese Einschätzung am frühen Morgen und wünsche einen fröhlichen Tag.
Den wünsche ich Ihnen auch.
Ich wollte noch eine Stimme aus der Praxis hören und habe daher bei Matthias Bayer durchgeklingelt. Er ist zum einen Vorstandsmitglied der Vereinigung Cockpit, dem Berufsverband der Piloten und Flugingenieure, und auf der anderen Seite ist er ein praktizierender Flugkapitän und er berichtet für uns aus seinem Alltag.
Ich sitze auf meinem Flugzeug, die Koffer kommen nicht und die Passagiere sind auch noch nicht da. Dann kommen ein Teil der Koffer, die aber nicht zu den Passagieren gehören. Das kann ich nicht einladen, aber man lädt es doch erstmal ein, weil man sagt, naja, dann habe ich vielleicht ein bisschen was gewonnen. Dann kommen diese Passagiere, von denen Sie die Koffer jetzt eingeladen haben, nicht. Dann müssen Sie die wieder ausladen. Aber das Problem ist, das zieht sich dann durch den ganzen Tag. Und ich kann auch nur eine gewisse Anzahl von Stunden am Stück arbeiten. Wenn ich den Flug nicht mehr ableisten kann, brauche ich eine Reserve-Crew. Die gibt es aber vielleicht schon gar nicht mehr. Oder aber mein Dienstplan ändert sich so stark, dass ich die anderen Flüge gar nicht mehr machen kann am nächsten Tag. Also das eine bedingt das andere und so kommen sie immer weiter in dieses Chaos hinein. Und ja, eine schnelle Lösung wird es da wahrscheinlich nicht geben.
Also ich hätte eine Lösung. Ich verstehe es nicht ganz, ehrlich gesagt. Wenn ein Steakhouse nur 100 Steaks hat, wird es keine Bestellung für 200 aufnehmen. Warum kann man nicht die Flüge dann eben streichen, die man nicht bedienen kann, wo man vorsätzlich weiß, es langt vorn und hinten nicht, so wie bei Ihnen beschrieben, diese Menschen adäquat mit Piloten, Bodenpersonal, Stewardessen und allem zu bedienen. Also warum verknappt man nicht das Angebot auf das, was leistbar ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Da hat man offensichtlich, war man da der Meinung, dass mit dem Personal, was da noch übrig ist, leistbar ist und hat dann ganz vergessen, dass ja Luftverkehr doch ein empfindliches System ist, was auf Störungen reagieren muss.
Aber der Meinung kann man doch jetzt gar nicht mehr sein. Wir haben doch jetzt seit mindestens 14 Tagen dieses Chaos. Eigentlich müsste man doch jetzt die Schlussfolgerung ziehen können. Heute tagt ja der Aufsichtsrat der Lufthansa genau dazu.
Man müsste die Schlussfolgerung ziehen, man müsste auch die Lösung finden. Nur lässt sich das so schnell im Bereich der Luftfahrt gar nicht regeln. Sie brauchen unheimlich viel Schulungszeit. Es sind regulatorische Vorgaben zu beachten, um Leute wieder im Bereich der Luftfahrt einsetzen zu können. Und diese Zeit haben wir leider gerade nicht, weil jetzt die Urlaubszeit ganz überraschenderweise vor der Tür steht.
So. Also müssen wir mit diesem Chaos, sagen Sie, tatsächlich jetzt die nächsten Monate leben? Also Chaos im Sinne ja auch der Ungewissheit. Schaffe ich es noch auf den Flieger und schafft es auch mein Koffer noch ausgeladen zu werden? Damit müssen wir jetzt leben, sagen Sie?
Ja, damit müssen wir zurechtkommen. Da müssen wir uns alle ein dickes Fell anschaffen, dass wir mit dieser Situation klarkommen können. Meine Hoffnung ist, dass man jetzt nicht anfängt, an den Symptomen herumzudoktern, sondern dass man sich wirklich mittel- und langfristig Gedanken macht, wie kann man das System Luftfahrt wieder so aufbauen, dass es auf Störungen von die ganz System ganz normal vorkommen, dass man da adäquat reagieren kann.
Also, wir werden uns weiter auf Frust am Fluggate einstellen müssen. Und man darf trotzdem gespannt sein, was heute der Aufsichtsrat der Lufthansa beschließt. Ich habe eine informierte Vorahnung, der Flugplan wird demnach weiter ausgedünnt. Wer fliegt, der fliegt, und die anderen und damit auch der Frust bleiben zu Hause. Das Gas in Deutschland könnte schon bald ziemlich knapp werden. Dann muss die Bundesnetzagentur das Gas für die Unternehmen und für die Privathaushalte priorisieren und rationieren, ganz wie im Krieg. Was das für die Unternehmen bedeuten wird und ob eine zentrale Zuteilung überhaupt technisch funktioniert, das alles hat mein Kollege Michael Bröker mit Peter Adrian diskutiert. Peter Adrian ist der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, also der Dachorganisation der Industrie- und Handelskammern in Deutschland mit mehr als 3 Millionen Mitgliedsunternehmen. Adrian macht sich berechtigterweise Sorgen um diese Mitgliedsfirmen, aber hören Sie selbst.
Herzlich willkommen bei uns im Podcast, der DIHK-Präsident, Herr Adrian. Schönen guten Tag.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Der DIHK, Herr Adrian, der vertritt rund 3 Millionen Mitglieder, vom Kiosk bis zum Konzern. Was treibt Ihre Mitgliedsunternehmen im Moment mehr um? Der drohende Gasengpass oder die hohe Inflation?
Gut, beides hängt ja miteinander zusammen. Die Unternehmen treibt natürlich im Moment ganz besonders an die extrem gestiegenen Energiekosten, die Rohstoffkosten, die Störung. Ich glaube, wir haben noch nie eine Phase gehabt, die so viele Probleme auf einmal den Unternehmen der Wirtschaft in Deutschland hier beschert hat.
Droht eine Rezession Ihrer Meinung nach? Aufgrund der Vielfältigkeit der Krisen, die gerade auf die Wirtschaft zulaufen?
Ob sie droht, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht endgültig beurteilen. Aber ich glaube, die Gefahr ist sehr groß. Die Gefahr ist groß, vor allen Dingen dann groß, wenn es tatsächlich zu einer Störung der Gasversorgung kommt, mit der wir ja, wenn, zum Beginn des Winters rechnen müssen.
Nächste Woche könnte es schon soweit sein, dass die offenbar für uns existenzielle Gaspipeline Nord Stream 1 abgeschaltet wird und eventuell nicht wieder angeschaltet wird. Wie existenziell ist für Ihre Mitgliedsunternehmen Gas als Rohstoff, als Produktionsmittel?
Bei den komplexen Lieferketten ist Gas natürlich ein ganz wichtiger Energieträger, auch ein ganz wichtiger Rohstoff, vor allen Dingen für die Chemie. Und wir wollen uns das gar nicht ausmalen, was das bedeutet. Das wäre der Super-GAU.
Aber wissen Sie es? Wissen Sie konkret?
Wir wissen es leider nicht konkret, weil einfach die Komplexität der Lieferketten, der Vorprodukte, Endprodukte uns natürlich nur einen partiellen Eindruck von dem gibt, was da auf uns zukommt. Aber ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Ich habe ein Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, die als mittelständisches Unternehmen sich darauf spezialisiert haben, Silikonschläuche herzustellen. Wenn Sie diesem Unternehmen das Gas abschalten, dann hat das zur Folge in Deutschland, dass die Automobilindustrie gestört ist, weil die diese Produkte verwenden. Und es hat zur Folge, dass wir innerhalb von etwa 4 bis 6 Wochen keine funktionierende Dialyse in Deutschland haben.
Oh, das wäre dann tatsächlich ein auch lebensbedrohlicher Zustand. Aber wie findet man jetzt genau diese Unternehmen heraus? Herr Habeck muss ja im Zweifel eine Liste von systemrelevanten Unternehmen oder Branchen finden, die Bundesnetzagentur dann das Gas zuteilt.
Bei den Gesprächen, bei denen ich teilnehmen durfte, kam eigentlich ganz eindeutig heraus, dass die Bundesnetzagentur und die Versorgungsunternehmen keine Instrumente haben, um im Falle der Störung wirklich gezielt abschalten zu können. Das heißt im Klartext, wir haben keine Infrastruktur, die uns erlaubt, das, was systemrelevant ist, am Laufen zu halten und dann in anderen Bereichen abzuschalten. Wir sind auf diesen
Ernstfall. Sie sagen, es gibt keine technische Lösung, dann zu sagen, du kriegst es nicht, du kriegst es nicht.
Genau, wir sind auf diesen Ernstfall in keiner Weise vorbereitet.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Staaten, auch hier schaut man mit kritischem Auge auf den Flugbetrieb. Und warum das so ist, das weiß meine Kollegin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Die skandinavische Airline SAS hat in den USA jetzt Insolvenz angemeldet. Anne, sag uns, was bedeutet das für die Fluggäste?
Also als Grund heißt es von der Fluglinie, dass die Pilotenstreiks die Finanzen des Unternehmens zu stark belastet hätten. Die Gespräche um höhere Gehälter zwischen der Airline und den Piloten waren am Montag aus dem Ruder gelaufen. Es gab keine Einigung und die Piloten legten daraufhin die Arbeit nieder. Das führte bei der sowieso schon angespannten Lage an amerikanischen und auch europäischen Flughäfen wegen Personalmangel noch zu weiterem Frust. Gerade in den USA war das Reiseaufkommen jetzt am Wochenende wegen dem Unabhängigkeitsfeiertag ja besonders groß. Jetzt heißt es von SAS, man wolle so gut es geht auch während des Insolvenzverfahrens weiter fliegen. Allerdings belaste der Pilotenstreik schon sehr den Flugplan. Mit dem Verfahren soll jetzt eine finanzielle Umstrukturierung stattfinden. SAS versucht ja seit Monaten schon neue Investoren zu finden und musste deshalb harte Sparmaßnahmen vornehmen, unter anderem eben auch bei den Mitarbeitergehältern. Die Fluglinie hat sehr an den Corona-Lockdowns gelitten und auch der Krieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass ein Großteil des Geschäfts weggefallen ist. Also es sieht echt nicht gut aus für die Airline, aber das Aus ist es jetzt noch nicht. Es kann sein, dass SAS durch eine intelligente Umstrukturierungsmaßnahme es jetzt doch noch schafft, die Kurve zu kriegen. Aber bis dahin ist der Frust bei den Fluggästen auf jeden Fall vorprogrammiert.
Danke, Anne, und wir machen weiter mit Annette Weißbach in Frankfurt. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Dem Euro geht's ja weiterhin nicht so gut. Man könnte sogar sagen, sein Zustand verschlechtert sich. Er befindet sich jedenfalls gerade auf einem 20-Jahrestief gegenüber dem Dollar. Oder, Annette?
Ja, der Eurokurs ist in der Tat im Verhältnis zum US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren gefallen. Bei 1,033 Dollar lag der Kurs zuletzt an Weihnachten 2002. Und für diejenigen, die sich noch an die Euro-Einführung erinnern, kurz nach der Euro-Einführung ist der Außenwert der Gemeinschaftswährung sogar unter die sogenannte Parität zum Dollar, also unter 1 Euro zum Dollar gefallen. Das könnte nun wieder passieren, zumindest denken einige Analysten, das ist der Weg, den die Gemeinschaftswährung wohl gehen wird. Der Grund dahinter ist, dass die Zinserhöhungen der EZB eventuell gar nicht so stark ausfallen können, wegen der drohenden Rezession hier in der Eurozone. Zumindest preisen die Geldmärkte derzeit nur noch eine Zinserhöhung von 1,4 Prozentpunkten ein. Vor 3 Wochen waren es noch 1,9 Prozentpunkte. Das bedeutet mehr oder weniger, dass der Euro nicht so attraktiv ist zu halten wie jetzt der US-Dollar, wo die Notenbank deutlich stärker an der Zinsschraube dreht.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Carsten Soestmeier auch all seinen Gefühlen freien Lauf lassen kann. Der Name sagt Ihnen nichts, Carsten Soestmeier, dann helfe ich Ihnen schnell. Carsten Soestmeier ist der Pferdeexperte der ARD und hat hier im Podcast schon dann und wann seinen Auftritt. Denn bei großen Turnieren stechen seine Live-Reportagen einfach immer wieder hervor, und zwar durch seine Pferdepoesie.
Jetzt ist der große olympische Moment da, den Kindheitstraum sich zu erfüllen. Mit ihrer Queen, wie sie heißt, kann sie zur Königin des Abends werden.
Mit seinen Schilderungen ist er für mich längst zum König der Sportkommentatoren geworden. Bei ihm paart sich Fachwissen mit Feinfühligkeit und einer fast schon literarischen Ansprechhaltung.
Natürlich muss die Reiterin hier ein bisschen im Schenkel, im Unterschenkel, im Takt das Pferd unterstützen. Sie könnte jetzt quasi die Zügel nach vorne hingeben, nachgeben. Und trotzdem würde Dallera in ihrer Selbsthaltung so weiter marschieren. Locker, gefestigt. Und das macht nur ein Pferd, wenn es in sich nicht verspannt oder sich festgehalten fühlt. Das ist die hohe Kunst der Reiterei.
Das ist die hohe Kunst der Sportreportage, würde ich sagen. Und dieser bedächtige Mann hat jetzt beim großen Preis von Aachen im Finale seinen Gefühlen freien Lauf gelassen. Da ritt der junge Garrett Nieberg, Sohn von Olympiasieger Lars Nieberg, auf seinem 11-jährigen Wallach Ben, furios dem Sieg entgegen. Und da haben wir einen ganz anderen Carsten Soestmeier erlebt.
Alles oder nichts, Nieberg oder Brash, Nieberg oder Brash, Nieberg! Ich werde Führer, Freunde! So was habe ich im Leben noch nicht erlebt. Ich werde verrückt. Entschuldigen Sie mir meine Freunde, ich habe die Tränen in den Augen. Ich kenne den Burschen, seitdem er auf die Welt kam hier. Als ein Kinderwagen hier durch Aachen geschoben wurde. Und jetzt gewinnt er den großen Preis von Aachen mit seinem Ben Hur. Freunde, ich nenne ihn wirklich Ben Hur. Was ist das für ein Finale hier? Freunde, das gibt's doch gar nicht.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass der Zufall in unserem Leben eine so große Rolle spielt, größer jedenfalls als alle Pläne. Heute vor genau 65 Jahren, da war es der reinste Zufall, der zwei junge Männer zueinander führte. Es war der 6. Juli 1957, alles hatte ganz normal angefangen. Nichts deutet darauf hin, dass dieser Tag zur Supernova der Popmusik werden wird. Im kleinen englischen Walton machte man sich bereit für das jährliche Sommerkirchfest der St. Peter's Church. Es war ein heißer Tag, erinnert man sich später in der Rückschau. Rund 300 Besucher waren auf die Gemeindewiese gekommen. Kirchenfeste sahen wohl damals so ähnlich aus wie auch noch heute. Ein Grillstand, einer für Bier und Limonade, Kaffee, Kuchen, Dosenwerfen, das übliche Programm. Und einer der Höhepunkte, ein Mädchen wird zur Rosenkönigin gekrönt. Naja, und Live-Musik gab es natürlich auch. In den Vorjahren Blaskapellen, der Pfarrer von Walton, am südlichen Stadtteil von Liverpool, gab sich an diesem 6. Juli aber progressiv und erlaubte einer frisch gegründeten Skiffle-Band aus seiner Gemeinde auf einem Pritschenwagen aufzutreten. Die Jungs waren nicht wirklich gut auf ihren Instrumenten und der Sänger vergaß immer wieder seine Texte. Insgesamt also eine unglückliche, eine eher pubertäre Vorstellung. Das fiel auch einem 15-jährigen Zuschauer auf und er stellte sich nach dem Konzert der Band kurz vor. Hi, sagte er, ich bin der Paul und ich würde gerne bei euch mitmachen. Und dann griff er sich die Gitarre von John, dem Bandleader, und spielte fehlerfrei 20 Flight Rock von Eddie Cochran. John Lennon war von diesem Paul McCartney sichtlich angetan. Und auf dem Nachhauseweg schon beschloss er, den Jungen aus dem Nachbarviertel unbedingt in seiner Band aufzunehmen. Der Rest ist Musikgeschichte, eine Geschichte, die bis heute mächtig nachklingt. Ich wünsche Ihnen einen musikalisch beschwingten Start in diesen neuen Sommertag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance.